Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Inflation in Deutschland, die über mehr als eine Dekade völlig abgetaucht war, hat sich zurückgemeldet. Und entgegen den meisten Annahmen, dass sie auch schnell verschwinden würde, ist sie gekommen, um erstmal zu bleiben. Und wie? Mit rekordverdächtigen 7,4% in Deutschland zuletzt, mit noch einem Prozentpunkt mehr im Euroraum und noch stärker in den USA, wo die Notenbank aber in der vergangenen Woche auch mit einem deutlich größeren Zinsschritt reagierte, als er von der Europäischen Zentralbank zu erwarten ist. Über die Inflationsentwicklung habe ich mit dem Volkswirt Thomas Meyer gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob er sich auch in der Annahme getäuscht hat, dass sich der Preisanstieg binnen weniger Monate wieder nach unten pegeln würde.
Ja, ich würde sagen, eigentlich eher nicht. Schon im Verlauf des Jahres 2020 die Zentralbanken begannen, die Staaten mit enorm viel Geld zu versorgen und die Staaten das dann zur Kompensation der Verdienstausfälle an die Leute weitergaben, habe ich eine kurze Research Note geschrieben und daran erinnert, dass das ein bisschen an die Politik der Weimarer Republik während des sogenannten Ruhrkampfs Anfang der 20er Jahre erinnerte, wo man auch solche Verdienstausfälle kompensiert hat und die Schulden monetär, also über die Zentralbank finanziert hat. Und der Erfolg davon war dann das Loslaufen der Hyperinflation. Ich hätte nicht eine Hyperinflation erwartet, ich hätte wahrscheinlich auch keine so hohe Inflation, wie wir sie jetzt haben, erwartet. Aber dass die Inflation steigen wird, das hatte ich schon gedacht.
Jetzt war aber doch das Ausmaß der Pandemie, denn die war es ja, die dieses monetäre Gegensteuern verursacht hat. Nun war aber auch das Ausmaß der Pandemie als Preistreiber vielleicht nicht ganz vorhersehbar. Und noch weniger vorhersehbar war ja der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der sich jetzt so enorm als Treiber der Energiepreise auswirkt. Vor dem Hintergrund die Frage, lässt sich denn so etwas wie vorausschauende Geldpolitik überhaupt machen?
Also das Problem war ja, dass man nicht antizipiert hat, vielleicht auch nicht antizipieren konnte, dass nach der Lockerung der Lockdowns sich das Angebot wieder so langsam erholen würde. Man dachte ja, die Wirtschaft käme sehr schnell wieder zurück. Und dann würde der große Geldmantel, den man geschaffen hatte, durch mehr Güterproduktion gefüllt werden. Da hat man sich verrechnet, das war vielleicht nicht gerecht vorhersehbar. Aber sobald man diese Dinge gesehen hat, hätte man eigentlich gegensteuern müssen. Denn das Ganze erinnerte schon an den negativen Angebotsschock Anfang der 70er Jahre, als eben auch die Rohstoffe sich verknappten, die Geldschaffung war groß und dann entzündete sich dort eine Inflationswelle. Da hätte man gegensteuern sollen. Das wäre also spätestens zum Jahreswechsel 2021 fällig gewesen. Hat man nicht getan. Man hat dann erst Ende 2021 zugegeben, dass der Inflationsanstieg nicht vorübergehend war. Und dann kam jetzt noch obendrauf der Schock durch den Ukraine-Krieg. Und Sie haben ja völlig recht. Man kann eine Politik nicht darauf bauen, dass die Inflationsprognosen, die man stellt, eintreffen würden. Das ist aber genau das, was die EZB tut. Sie leitet ihre Zinspolitik aus Inflationsprognosen 1 bis 2 Jahre in die Zukunft ab. Sie kann aber diese Inflation wird nicht wirklich oder eher gar nicht korrekt antizipieren.
Im Gegensteuern hätte geheißen, höhere Zinsen schon zu einem weit früheren Zeitpunkt mit all den negativen Konsequenzen womöglich für die Konjunkturlage und auch für die öffentlichen Haushalte?
Ja, das Problem ist, je länger Sie eine solche Situation verschleppen, ist es wie mit einer Krankheit. Wenn Sie das verschleppen, sind am Schluss die Konsequenzen umso härter. Wir haben dieses Problem verschleppt. Wir haben eine Stagflation sich entwickeln lassen. Das ähnelt ziemlich der Entwicklung in den 70er Jahren. Und um das dann zu bekämpfen, wenn das wirklich fortgewonnen hat, dann müssen sie eine sehr tiefe Rezession einleiten. Das hat damals mit langer, vielen Jahren Verzögerung Anfang der 80er Jahre die Federal Reserve gemacht. Dann stiegen die Zinsen dort auf bis zu 20% und die Wirtschaft tauchte ab. Das Problem ist, dass wir haben jetzt, ist, dass wir zu lange zugewartet haben und vermutlich sich diese Stagflation auch wieder aufbauen wird. Hoffentlich nicht so schlimm wie in den 70ern.
Ich will noch mal zu sprechen kommen auf den Vergleich mit der Weimarer Republik, den Sie gezogen haben. Das ist ein Vergleich, der ja vielfach für Ängste sorgt, wenn wir zurückerinnern an die Hyperinflation von 1923. Der Staat war pleite und um dennoch den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, wurde die Notenpresse angeworfen. Von der Situation waren wir aber doch im Jahr 2020 und 2021 sehr weit entfernt.
Ja, natürlich war man da weit entfernt. Mir ging es auch jetzt nicht darum, Ängste zu schüren, sondern ich habe nach historischen Präzedenzfallen gesucht, indem es einen Lockdown gab, den dann der Staat mit Transfers, mit Überweisungen an die Betroffenen kompensiert hätte und sich dafür das Geld von der Zentralbank geholt hat. Und das war exakt das, was in dem sogenannten Ruhrkampf passiert ist. Denn dort haben die Arbeiter gestreikt, um eben dagegen zu protestieren. Die Produktion fiel in sich zusammen und der Staat hat diesen Lockdown damals eben durch diese Transfers, die von der Reichsbank finanziert wurden, kompensiert. Es geht also nicht darum, jetzt hier Ängste zu erwecken, sondern es ging eigentlich darum, um einen Präzedenzfall für eine solche Situation zu finden.
Und diesmal hat der Staat Kurzarbeit finanziert und es zumindest geschafft, die Pandemie weitgehend unbeschadet an der Beschäftigungslage vorbeigehen zu lassen. Keine gute Idee?
Das war in dem Fall eine Idee, die man ganz kurz hat verfolgen können, aber man hätte dem gegensteuern müssen, als dann nach dem Ende der Lockdowns die Lieferengpässe sich zeigten. Denn die Idee war ja, dass man eine vorübergehenden Produktionsausfall kompensiert. Das hat ja schon mal geklappt. Und man konnte ja nicht vorhersehen, wie die Pandemie wirklich wirkt. Aber sobald dann es klar wurde, dass die Lieferströme nicht zurückkamen, wir erinnern uns ja alle noch daran, das ist ja noch heute so, die Schiffe sind in den falschen Häfen, es gibt einen Halbleitermangel und so weiter und so fort. Seit 2 Jahren leiden wir an diesem Problem und die Zentralbanken haben mit viel zu langer Verspätung darauf reagiert.
Anders nochmal gefragt, hätten denn höhere Zinsen Lieferketten repariert oder gar den Haupttreiber der Inflation, die Energiepreise, nach unten geregelt?
Das hätten sie nicht getan. Aber schauen Sie, wenn mein Angebot in einer Volkswirtschaft vom Niveau 100 auf Niveau 90 fällt, das Angebot, ja, ich verliere 10 im Angebot, ich halte aber mit der Geld- und Fiskalpolitik die Nachfrage nominal auf 100, ja, dann wird der Unterschied zwischen den 100 und den 90 durch Preissteigerungen kompensiert. Das ist einfach eine mechanische Angelegenheit, die sich dann so ergibt. Die Zentralbank kann gar nicht die Angebotsengpässe lösen. Sie muss dann letztendlich die Nachfrage an das Angebot anpassen. Was anderes ist nicht möglich, sonst löst sich das Problem durch Inflation.
Nun hat ja wegen der Inflation die US-Notenbank, die Fed, den Leitzins in der vergangenen Woche so stark angehoben wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Das setzt die EZB, obwohl die Lage im Euroraum eine andere ist, natürlich unter Druck, sodass jetzt auch für den Euroraum der erste Zinsschritt im Sommer erwartet wird. Ist das jetzt der richtige Weg?
Ja, natürlich ist es der richtige Weg. Die EZB hat als Mandat, und zwar als alleiniges Mandat, im Gegensatz zur FED, die auch noch sich um den Arbeitsmarkt kümmert, als alleiniges Mandat die Preisstabilität. Was soll denn die EZB sonst tun? Natürlich hat die EZB ein Schattenmandat. nämlich den Euro zu erhalten. Das geht zurück auf EZB-Präsident Draghis berühmten Ausspruch 2012, dass man tun würde, whatever it takes to defend the Euro, den Euro zu verteidigen. Das ist aber ein Mandat, das sich die EZB selber gegeben hat. Das steht nicht in den Verträgen.
Nun hat sich ja die Wahrnehmung der Inflation deutlich gedreht in den vergangenen Monaten. Erst standen der Substanzverlust bei Sparern und bei der privaten Altersvorsorge im Fokus, was man vielleicht noch als Besserverdienerproblem durchgehen lassen konnte. Aber jetzt geht es ja darum, wie bezahlen Menschen ihren Einkauf, wie bezahlen sie ihre Heizung. Und die Politik sieht es jetzt als Aufgabe an, da helfend einzugreifen. Also Einmalzahlungen, Heizkostenzuschüsse für Geringverdiener, 9-Euro-Ticket. Ist das der richtige Weg?
Das wird das Problem nicht lösen. Auch diesen Weg ging man zuerst in den 70er Jahren. Man hat versucht, die Inflation über fiskalische Maßnahmen niedrig zu halten. Man hat aus der Inflationsrate alles Mögliche rausgerechnet, hat alles zu nichts geführt. Erst als Anfang der 80er Jahre dann die Zentralbank die Zinsen hochgerissen hat auf heute unvorstellbare Höhen und als gleichzeitig die amerikanische Regierung unter Ronald Reagan die Angebotspotenziale ausgeweitet hat, indem sie denn damals war das durch die Regulierung und Steuersenkung, dann kam wieder Angebot und Nachfrage zusammen und die Inflation sank.
Eine Dekade später war man entsetzt, welche sozialen Folgen die Reaganomics gehabt haben.
Wer war entsetzt? Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand entsetzt war in den USA. Ich habe ja dort gelebt. Reagan wurde später, ich glaube es war 1985, mit großer Mehrheit wiedergewählt. Ich habe dort gelebt und ich habe niemand gehört, der sich dort entsetzt hat. Was wirklich die Vermögensverteilung auseinandergezogen hat, das war die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken über die letzten Jahrzehnte. Das hat dazu geführt, dass durch die Zinssenkungen die Immobilienmärkte, die Aktienpreise enorm stiegen und wer nicht an diese Immobilien- und Aktienpreise rankam, der sah in die Röhre. Das war das eigentliche Problem. In den 80er Jahren sind mir solche ähnlichen Verwerfungen nicht vorgekommen.
Was erwarten Sie denn für die nächsten Wochen und Monate?
Ich erwarte, dass die Zentralbanken der Inflation hinterherlaufen. Die Fed hat es jetzt verspätet begonnen. Die EZB hat noch nicht mal angefangen, das zu beginnen. Als die Inflation in Deutschland das letzte Mal 7,5% war, das war Anfang der 70er Jahre, hat die Bundesbank den Geldmarktzins, der sie vom Leitzins direkt ableitet, auf über 10% geschleust. Mit minus 0,5% kriegen sie diese Inflation überhaupt nicht in den Griff. Deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass die EZB diese kontraproduktive Geldpolitik, die gegen ihr Mandat verstößt, aufgibt.
Der Ökonom Thomas Mayer war das. Er war beim IWF in Washington, später bei Goldman Sachs, dann Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Jetzt ist er Leiter des Forschungsinstituts des Vermögensverwalters Flossbach von Storch.